der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Durch Parteien wie die Werteunion oder BSW droht eine Zersplitterung des Parteiensystems und die Gefahr von erneuten Weimarer Verhältnissen in Deutschland. Das hat Forsa-Chef Manfred Güllner vor kurzem gesagt und damit drückt er etwas aus, was wir in den letzten Wochen nicht nur in dem Zusammenhang mit neuen Parteien, sondern auch im Zusammenhang mit den Anti-AfD-Demonstrationen ja schon öfter gehört haben. Man könnte jetzt sogar sagen, es gibt ja noch eine weitere Partei, die dazugekommen ist, beziehungsweise wo es ja aktuell die Debatte gibt, ob diese Partei entsteht. Der lange Name ist die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, kurz DAVA. Formal.
Ey, dieser Name ist so geil, sorry, dass ich dich direkt unterbrechen muss. Ist ja eigentlich nicht unser Thema, aber ich finde das so geil, was für Vielfalt und Aufbruch läuft.
Nehmen wir da kurz die Begrüßung mit rein. Also Gerrit ist auch dabei. Hallo Gerrit.
Hallo.
Also es soll tatsächlich heute nicht um die DAVA oder den DAVA, nee, die DAVA gehen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wird so ein bisschen als politischer Arm der AKP gesehen. Ist vielleicht auch nochmal eine Folge wert, wenn es darauf hinausläuft. Aktuell noch eine Wählervereinigung, noch keine Partei. Aber um diese soll es heute gar nicht gehen, sondern ich wollte als Grundlage das Zitat von Manfred Güllner nehmen und eben auch nochmal darauf hinweisen, dass in den letzten Wochen ja vermehrt darüber gesprochen wurde, dass wir wieder Weimarer Verhältnisse bekommen würden. Nicht nur was die Parteien angeht, sondern ja auch was die Aussagen der AfD angeht. Ist gar nicht so einfach zu sagen, denn zeitweise, das muss man sagen, wenn man sich auf Weimarer Verhältnisse beziehen möchte, gab es im damaligen Reichstag bis zu 15 Parteien. Davon sind wir heute relativ weit entfernt, aber eine neue Partei hat im vergangenen Monat, also Ende Januar, mit ihrem ersten Parteitag doch dafür gesorgt, dass wir zumindest eine neue Partei auf dem deutschen Parteienspektrum sehen werden, der auch relativ gute Chancen eingeräumt werden, in den Bundestag bzw. in die Parlamente einzuziehen. Und das ist das.
Im Gegensatz zu DAVA.
Genau, im Gegensatz zu DAVA. Aber wie gesagt, da schauen wir vielleicht bei einem anderen Mal drauf. Jetzt soll es eben um das Bündnis Sahra Wagenknecht gehen, Abspaltung der Partei Die Linke, die als Partei gegründet worden sind am 27. Januar. Datum lassen wir mal außen vor an dieser Stelle, ist nun mal so, wenn es auf den Samstag fällt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist jetzt also gegründet worden, vorrangig mit Politikern aus der Partei Die Linke, aber auch einige SPD-Politiker sind dabei. Und wir wollen uns diese Partei heute mal genauer anschauen und wollen mal drauf schauen, was ist das eigentlich für eine neue Partei, die wir hier im Parteienspektrum haben und die zur Europawahl im Juni das erste Mal groß auftreten wird. Dazu haben wir uns das Europawahlprogramm der Partei ein bisschen genauer angeschaut, haben auch das Kurzprogramm der Partei uns mal angeschaut und werden natürlich auch so ein bisschen auf die Charaktere innerhalb dieser Partei schauen. Das ist so ein bisschen grundlegend das, worüber wir heute sprechen wollen. Und dann vielleicht hinten raus nochmal so ein bisschen die Frage abklären bzw. klären, haben wir wirklich so eine Zersplitterung des deutschen Parteiensystems und was bedeutet vielleicht auch dieses Bündnis Sahra Wagenknecht für die andere große populistische Partei, die wir haben, nämlich die AfD?
Ja, Sven, du hast ja schon viel aufgegriffen, viel, was wir jetzt besprechen wollen. Ich finde, meine große Frage in der Recherche, die ich so über allem hat stehen lassen, war mit dem Blick auf das Bündnis Sahra Wagenknecht, ist das eigentlich noch eine linke Partei? Ja, und dann natürlich die große spannende Frage, über die wir auch immer reden, was ist eigentlich noch heutzutage links oder was ist rechts oder was auch immer? Weil ich glaube, das ist auch das, was Sahra Wagenknecht mit ihrer Partei irgendwie will, wie sie selber sagt, eine Lücke füllen. Wirtschaftlich links, gesellschaftlich konservativ, so sagt sie es so als erstmal als Einstieg. Und ich würde gerne im Laufe dieser Podcast-Folge das mal so ein bisschen auseinandernehmen, ob das denn wirklich stimmt, was sie da selber von sich behauptet. Aber was ich ja erstmal auf eine positive Art und Weise, erstmal wohlwollend, ja, das wird später sich ändern, erstmal wohlwollend spannend finde, ist, man sieht ja beim Bündnis Sahra Wagenknecht den Versuch, linke Politik mal erstmal wieder auf die ökonomische Komponente zu reduzieren und nicht direkt, wie es ja moderne linke Parteien und Projekte jetzt immer machen, gleich das ganze Paket verkaufen zu wollen. Also, dass Sahra Wagenknecht da vielleicht auch erstmal versucht, Ideologie in Anführungszeichen rauszunehmen, zum Beispiel in der Klimapolitik, nicht alles der Klimapolitik unterzuordnen, was ja dann tatsächlich auch oft zu Unverständnis bei vielen Menschen führt, vor allem ja auch vielleicht Geringverdiener, die ja oft eigentlich Ziel von linker Politik sein sollten, weil Klimaschutz nun mal teuer ist. Ja? Also dem nicht alles unterzuordnen, sondern zu gucken, okay, wir müssen schon auch nochmal gucken, dass die Leute genug Geld in der Tasche haben. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich sag mal so, für das linksliberale Bürgertum spielt oft dann der Klimaschutz eigentlich die größere Rolle als Umverteilungsfragen oder bezahlbare Energie und so weiter. Und noch deutlicher wird das natürlich bei Sarah Wagenknecht in diesen identitätspolitischen Fragen. Also wenn man quasi überspitzt gesagt das Gender-Sternchen wichtiger ist als eine Umverteilungspolitik, so, da kann ich dann verstehen, dass man vielleicht auch aus einer, ich sag mal, materialistisch linken Perspektive sagt so, ey, da läuft doch irgendwas schief. Ja, dass da Sarah Wagenknecht erstmal sagt, okay, wir sind jetzt wieder eine linke Wirtschafts-, eine Partei, die sich vor allem um linke Wirtschaftspolitik kümmert, so, fair enough, finde ich erstmal gar nicht so eine schlechte Idee. Die Frage ist aber jetzt halt, was steht denn da eigentlich so konkret zur Wirtschaftspolitik drin und welche linke Analyse von dem Kapitalismus oder von der Wirtschaftspolitik betreibt eigentlich Sarah Wagenknecht und ihr Haufen Verrückter da teilweise. Und da wird es mir dann eigentlich teilweise ganz anders, wenn man da mal genauer reinschaut. Deswegen ist es nur so ein Anfang, da so ein bisschen positiv mal wohlwollend drauf zu blicken.
Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Natürlich ist so ein bisschen das der Hintergrund oder der Hintergedanke, den du da anspielst, natürlich gerade für jetzt eine nationale Politik, glaube ich, schon sehr entscheidend. Natürlich diese Umverteilungsgeschichten, wenn man das auf nationaler Ebene sieht, und darum geht es ja bei Politik meistens. Was man aber natürlich nicht vergessen darf, um jetzt tatsächlich mal so ein bisschen den, ich will nicht sagen, so eine schützende Hand darüber zu legen, aber ich habe parallel zur Recherche jetzt zum Bündnis Sarah Wagenknecht auch nochmal geschaut, was sind eigentlich so die 10 größten Risiken auf der Welt, die vom World Economic Forum aufgebaut werden. Das gibt ja da immer so einen Risikobericht von globalen Risiken. Und da ist es aktuell noch so, dass Fehl- und Desinformation auf Platz 1 stehen, gefolgt von extremen Wetterereignissen. Und an dritter Stelle steht die sogenannte gesellschaftliche Polarisierung. An Platz 6 dann Mangel an wirtschaftlichen Möglichkeiten. Auf Platz 8 unfreiwillige Migration und dann noch so 2, 3 wirtschaftliche Faktoren. Das sind alles Faktoren, die da reinspielen und die natürlich auch für nationale Politik eine Rolle spielen. Fehl- und Desinformation lassen wir an dieser Stelle nochmal kurz außen vor. Aber sowas wie Gesellschaft.
Naja, da spielen die ja auch eine große Rolle.
Genau, deswegen. Deswegen wäre ich da gleich noch mal ein bisschen genauer drauf gekommen. Worauf ich hinaus wollte, ist, das sind quasi vom World Economic Forum Aspekte, die in den kommenden 2 Jahren relevant sein werden. Also Fehlinformationen, Extremwetterereignisse und so weiter und so fort, sind in den kommenden 2 Jahren die größten Risiken für die für das gesellschaftliche Leben weltweit. In 10 Jahren sieht das Ganze schon anders aus. Da haben wir nämlich auf den ersten 4 Plätzen nur noch Umweltrisikokategorien, und zwar extreme Wetterereignisse, kritische Veränderung der Erdsysteme, Verlust der biologischen Vielfalt, Zusammenbruch von Ökosystemen und Knappheit der natürlichen Ressourcen. Dann folgt auf Platz 5 Fehl- und Desinformation, auf Platz 6 nachteilige Folgen von KI-Technologie und auf Platz 7 weiterhin sogar dann ein Platz vorgerückt unfreiwillige Migration. Das heißt, wirtschaftliche Faktoren und gesellschaftliche Faktoren gehen so ein Stück weit zurück und Umweltfaktoren haben eben einen größeren Punkt, der natürlich da reinspielt. Das heißt, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Gerade im nationalen Kontext muss natürlich vor allem auf Umverteilungsgeschichten geguckt werden, aber eine gewisse Weitsicht ist natürlich auch sinnvoll, wobei die natürlich in der Politik immer sehr schwer zu vermitteln ist, was wir ja auch schon öfter mal angesprochen haben, dass Weitsicht nicht unbedingt das ist, was jetzt wichtig ist. Das vielleicht nur noch mal ganz kurz so ein bisschen dazwischen gegrätscht.
Hast du dir tatsächlich diese Gefahren da für diese Folge rausgesucht, weil du dachtest, ich sag bestimmt hier, Sarah Wagenknecht nimmt den Klimawandel nicht so ernst und das finde ich gut?
Genau das habe ich gemacht. Nein, tatsächlich bin ich darauf in einem ganz anderen Zusammenhang gestoßen, aber dann habe ich mir gedacht, es passt eigentlich ziemlich gut, auch zu unserer Folge, weil eben das ja tatsächlich Aspekte sind, die beim Populismus immer eine Rolle spielen. Und wenn man sich das Programm der Partei anschaut, dann kann man da tatsächlich auch sagen, diese Risikofaktoren, die eben hier auftauchen, die könnten auch im Programm angesprochen werden. Die werden zum Teil auch im Programm angesprochen. Und deswegen passte das ziemlich gut, da nochmal genauer drauf einzugehen. Und das ist so ein bisschen der Aspekt, den ich deshalb nochmal so ein bisschen in den Fokus stellen würde. Denn, und das hast du schon richtig angesprochen.
Welchen Aspekt?
Ja, die unterschiedlichen Risiken, die wir haben. Also das ist eben auch etwas, wo das Parteiprogramm, oder das nicht das Parteiprogramm, sondern das Programm zur Europawahl tatsächlich viele Bezüge zulässt. Denn was wir nämlich auch noch haben, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, ist auf Platz 5 in den kommenden 2 Jahren die Geopolitik, die in 10 Jahren zumindest laut dem Forum keine Rolle mehr spielt. Das sind zwischenstaatliche bewaffnete Konflikte. Und das ist so ein Aspekt, also so geht das Forum davon aus, dass in 10 Jahren das kein allzu großes Risiko mehr ist. Kann man darüber diskutieren. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass viele dieser Punkte, die wir hier tatsächlich haben, auch im Programm auftauchen. Und zwar tatsächlich eigentlich alle. Einzige Ausnahme sind Cyberrisiken, die tauchen nicht so auf, wäre aber auch blöd, weil eines der größten Cyberrisiken aktuell ja Russland ist. Und vielleicht schon mal so ein bisschen salopp vorweg, die Partei von Frau Wagenknecht ist natürlich eher pro-russisch eingestellt, worauf wir, ja, ich denke mal im Kontext auch noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen werden.
Ja, aber dann können wir mal, also ich habe mir tatsächlich vor allem das Wahlprogramm angeschaut, also das ist quasi jetzt, nicht das Wahlprogramm, das Parteiprogramm, das sind so 4 Seiten, das Europawahlprogramm ist tatsächlich ein bisschen länger und ein bisschen konkreter, aber ich habe jetzt tatsächlich mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der jetzt auch dazu passt, der daran anschließt, vor allem jetzt auch an die Debatte mit dem Klima. Da steht in diesem Wahlprogramm, ich zitiere, die Veränderung des Weltklimas und die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen sind ernste Herausforderungen, die Politik nicht ignorieren darf. Zu einer seriösen Klima- und Umweltpolitik gehört aber Ehrlichkeit. Die Energieversorgung Deutschland lässt sich nicht im Rahmen der heutigen Technologien nicht allein durch erneuerbare Energien sichern. Blinder Aktivismus und undurchdachte Maßnahmen helfen dem Klima nicht, aber sie gefährden unsere wirtschaftliche Substanz, verteuern das Leben der Menschen und untergraben die öffentliche Akzeptanz von sinnvollen Klimaschutz. Maßnahmen. Der wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland zur Bekämpfung von Klimawandel und Umweltzerstörung leisten kann, ist die Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien für eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft. Ja, ich finde, ich meine, die Frage ist, das sind natürlich jetzt auch irgendwie so Allgemeinplätze in solchen Programmen. Da, was daraus jetzt politisch folgt in Maßnahmen, ist ja sogar noch eine ganz andere Geschichte. Aber ich sag, wie es ist, ich kann das schon, finde es schon nicht so verkehrt, da tatsächlich auch nochmal zu sagen, so, okay, wie viel kann Deutschland leisten? Was macht das alles für einen Sinn? Und so weiter und so fort, wenn das im Endeffekt bedeutet, dass das Leben für die Menschen hier massiv teurer wird, weil damit spielt ja dann vielleicht auch der andere Punkt der Gefahr der Polarisierung der Gesellschaft zusammen. Das heißt, dass sie jetzt hier erstmal sagen, okay, mal Ideologie auch vielleicht im Klimaschutz rauszunehmen, ist, finde ich, jetzt erstmal nicht verkehrt. Aber wir wissen natürlich, und das muss man immer sagen, vieles, was meiner Meinung nach auch in diesem ganzen Programm und in der ganzen Auftreten von Sarah Wagenknecht und ihrer Partei passiert, ist halt, dass das am Ende ein massiver Populismus ist und deswegen immer die Frage ist, wie ernst man eigentlich das nehmen kann und ob das alles nicht eher so aufgeschrieben wird, um eigentlich ein ganz bestimmtes Wählerpotenzial zu erschließen.
Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Punkte, die du ansprichst, natürlich nicht falsch sind. Also natürlich ist oder befinden wir uns heute auf einem Weg, der nicht unbedingt die sinnvollste Variante ist. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist ja jetzt ja nichts, was irgendwie innerhalb von 2 Jahren mal kurz entschieden werden konnte, sondern die Energiepolitik der letzten 10, 15 Jahre spielt dabei natürlich auch eine entscheidende Rolle. Und dann natürlich der große Aspekt, den wir jetzt hatten, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, hat natürlich auch nochmal deutlich dazu beigetragen, dass jetzt schnell Änderungen notwendig geworden sind, die jetzt auch nicht zu den besten Lösungen beigetragen haben, Stichwort Gas aus Katar oder ähnliches, was natürlich jetzt auch nichts Positives ist, wobei das zum Beispiel jetzt hier gar nicht direkt erwähnt wird. Was aber erwähnt wird, sind eben Sanktionen, die hier aufgemacht werden, wo wir aber vielleicht gleich nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, was, und das ist ja gar nicht so falsch, und das ist ja auch mal etwas, wo man sagt, Populisten sind ja gar nicht, also wenn Populisten gewählt werden, dann kann man von einem Problem sprechen, aber ganz oft ist es ja auch so, dass Populisten bestehende Probleme ansprechen, über die man tatsächlich diskutieren sollte, weil sie einen Nerv treffen. Und ich glaube tatsächlich, dieser Aspekt der Energie- und Umweltpolitik ist natürlich etwas, was diskutiert werden muss, weil natürlich das etwas ist, was die Menschen vor Ort auch direkt betrifft. Weil natürlich steigende Energiepreise, steigende Heizkostenpreise, steigende Strompreise und so weiter und so fort führen natürlich zu Teuerungsraten, führen natürlich dann auch im zweiten Schritt zu Inflation und führen dann natürlich auch zu mehr sozialer Ungleichheit. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was das Bündnis relativ deutlich anspricht, dass man eben, und das, was du ja auch vorhin gesagt hast, auf der sozialen Ebene eher links angesiedelt, Vermeidung oder Verringerung von Ungleichheiten will man schaffen und dass natürlich die aktuelle Klimapolitik da nicht unbedingt den besten Anschein macht, ist, glaube ich, ja, nichts, worüber man groß debattieren muss, sondern das ist natürlich ein Problem, was man definitiv hat.
Ja, ich glaube, ein passendes Beispiel, was man da halt jetzt bringen kann, ich meine, das ist vielleicht auch das Einzige, was man jetzt wirklich der aktuellen Regierung oder den Grünen da vorwerfen kann, das mit den Atomkraftwerken, ist natürlich für sehr viele Leute sehr unverständlich, um zu zeigen, also um mal so ein Beispiel zu bringen, weil wenn jetzt Klimaschutzmaßnahmen was bringen, dann sind sie ja auch sinnvoll, ne?
Ja, und da muss man ja aber auch, wie gesagt, sagen, die ganze Atomdebatte ist natürlich jetzt nichts, was auf Basis der Grünen entschieden wurde, sondern das war ja damals eine Entscheidung der damaligen großen Koalition, wenn ich es richtig im, nee, Quatsch, das war sogar noch die christlich CDU und FDP, die das damals entschieden haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Atomausstieg.
Nach Fukushima.
Genau, nach Fukushima.
Der Ausstieg aus dem Ausstieg des Ausstieges.
Das war ja so ein bisschen der Punkt. Natürlich, der erste Aspekt war damals SPD und Grüne, ist dann wieder zurückgenommen worden und dann mit Fukushima eben doch wieder reingerückt worden, wo dann natürlich jetzt wieder andere Forderungen aufkamen. Da du jetzt aus dem
Wir schweifen ab, genau.
Weil du jetzt schon mal das aus dem kurzen Programm zitiert hast, würde ich jetzt da einfach mal anschließen und aus dem langen Programm oder aus dem Europawahlprogramm zitieren. Geht in die gleiche Richtung. Vielleicht uns auch noch mal kurz einzuordnen. Das lange Programm ist knapp 20 Seiten, ist genau 20 Seiten lang, hat auch viele Ausschweifungen drin und macht das Ganze noch mal ein bisschen expliziter, was du gerade schon gesagt hast. Ich würde an der Stelle einfach mal zitieren und damit auch vielleicht schon so ein bisschen zum zweiten Punkt überleiten. Und zwar, die EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland tragen nicht dazu bei, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Nach fast 2 Jahren ist vielmehr klar, dass sie vor allem Deutschland und Europa schaden. Die deutsche Wirtschaft gerät durch die infolge der Energiesanktionen gestiegenen Kosten unter Druck und erleidet massive Wettbewerbsnachteile. Die russische Wirtschaft dagegen wächst, russische Rohstoffe und Energieträger sind weltweit gefragt und die russischen Einnahmen aus dem Auslandsgeschäft wegen der gestiegenen Preise hoch. Sofern europäische Länder nicht auf Atomkraft setzen wollen, brauchen sie Gas als Brückentechnologie für die Energiewende. Aktuell und in näherer Zukunft kann der Energiebedarf einer mitteleuropäischen Volkswirtschaft nicht alleine durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Der Import von teurem Flüssiggas hat die Gaspreise in Deutschland nach oben getrieben. Und da das Gas auch zur Stromproduktion genutzt wird, trägt teures Gas ebenfalls zum Anstieg der Strompreise bei. Und so weiter und so fort. Also das ist hier, glaube ich, nochmal genau der Punkt, den man damit eben anspielt. Man verbindet hier zwei Aspekte miteinander. Zum einen der ja sowieso geplante Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, der ja bis wann es sein sollte, ich glaube bis 2038 oder so war, glaube ich, mal der Plan, wurde jetzt natürlich ein bisschen beschleunigt, aber eben nicht wirklich durchgeführt, weil man eben auf andere Importeure umgestiegen ist. Was das Bündnis Sahra-Wagenknecht macht, ist hier aber ganz offensichtlich eben zwei Aspekte. Zum einen eben diese Kritik an der aktuellen Bundesregierung und dann natürlich auch dieser positive Aspekt, den man zu Russland aufbaut, der nicht nur bei Sahra-Wagenknecht dann aufkommt, sondern auch bei Oskar Lafontaine, die sich ja doch eher deutlich positiv eben auf Russland beziehen.
Und am Ende eigentlich das Gleiche, die tatsächlich einfach fast eins zu eins das Gleiche sagen wie die AfD zu dem Thema. Das muss man einfach auch mal so sagen.
Genau, das wird ja hier allein dadurch deutlich und ist auch in meinen Augen, also ob die russische Wirtschaft jetzt wächst, kann ich nicht beurteilen, aber russische Rohstoffe und Energieträger sind weltweit gefragt und die russischen Einnahmen aus dem Auslandsgeschäft wegen der gestiegenen Preise hoch. Weiß ich nicht, würde ich jetzt tatsächlich eher negieren, weil der größte Abnehmer für russisches Gas ist mittlerweile ja China und China kann natürlich auf der anderen Seite, also meine Logik und ich meine das auch letztens gelesen zu haben, dass China die Preise natürlich drücken kann, weil Russland eben doch nicht mehr so viele Abnehmer hat, wie sie die vorher hatten und dadurch die Preise bestimmen kann, sondern China jetzt das Land ist, was die Preise bestimmen kann. Und China natürlich auch weiß, als deutlich stärkere Wirtschafts- und Militärmacht, dass man dann nicht die Preise zahlen muss, die Russland vielleicht vorher mal bekommen hat. Aber das ist nur meine Einschätzung. Ich weiß nicht, ob du da andere Infos hast.
Naja, das geht jetzt wirklich ins Detail, auch wieder hier mit irgendwie der Energie- und Weltwirtschaftspolitik. Lass uns doch lieber bei Bündnis Sahra-Wagenknecht bleiben. Und zu dem Punkt wollte ich nur noch mal eins sagen. Und da das ist ja das, was sich wahrscheinlich auch jetzt die ganze Zeit immer wieder zeigen wird, wenn wir darüber reden. Du hast es angesprochen, die Nähe zu Russland und die vielleicht auch Faszination für Russland. Ich finde, das ist auch sowas, was das wird sich ja durch alles ziehen. Das ist natürlich auch so ein Wesenskern, der natürlich aus meiner Perspektive und von meiner persönlichen Meinung her einer der größten Kritikpunkte ist an dem Bündnis Sahra-Wagenknecht, ist grundsätzlich dieser antiwestliche Duktus, diese antiwestlichen Einstellungen. Das ist ganz lustig, bei dem Gründungsparteitag, ich habe mit Kollegen gesprochen, die auch da waren, ich habe mir da auch ein bisschen was angeschaut, haben halt viele gesagt, da waren halt eigentlich nur so alte Leute und so alte ostalgische, ich finde dieses Wort schrecklich, aber muss man so sagen, so alte DDR-Leute, die im Endeffekt da irgendwie nochmal irgendwie so dieser alten Linken nachtrauern, dieser alten antiimperialistischen, vielleicht sogar pro-russischen Linken nachtrauern. Das ist halt, glaube ich, auch einfach so ein Wesenskern auch der, ich sag mal, der Parteibasis, wenn es die denn gibt.
Ja, das ist sowieso noch ein neuer Punkt, der damit reinkommt. Also zum einen natürlich die Altlinken. Das war ja auch schon etwas, was ganz oft oder viel auch schon bei der Linkspartei kritisiert worden ist. Und viele, die da, glaube ich, auch rübergewandert sind, sind auch, glaube ich, genau diese alten pro-russischen Kader, wohingegen vielleicht kann man das so sagen bei der Linken, also bei der Partei Die Linke, die doch eher progressiveren geblieben sind, könnte man so mutmaßen. Ob es wirklich so ist, wird wahrscheinlich auch so ein bisschen die Zeit zeigen, weil natürlich, und das ist ja auch ein Aspekt, die Partei ist jetzt noch nicht mal einen Monat alt und dadurch ist natürlich noch nicht ganz klar, wie sehen am Ende genau die Strukturen aus, wer wird da alles Mitglied sein. Was wir wissen, sind die Abgeordneten zur Europawahl, aber wie es dann weitergeht, wie genau diese Landesverbände und so weiter aussehen werden, das ist noch, glaube ich, noch nicht abschließend geklärt.
Und weil du jetzt den Begriff progressiv benutzt, dann will ich nämlich jetzt, damit wir so ein bisschen vorankommen, direkt mal nochmal einen zweiten Punkt aufmachen, weil ich finde, das ist genau das, was ja Sarah Wagenknecht auch macht, sich vielleicht ja auch sogar bewusst von dieser progressiven Linken innerhalb der Linkspartei auch abzugrenzen. Wieder ja, wie ich ja eingangs gesagt habe, mit diesem Vorwurf so, euch geht's ja eigentlich gar nicht mehr um den kleinen Mann, euch geht's nur um irgendwie eure Identitätspolitik und diese Meta- Themen, die ja eigentlich gar nichts mehr mit der Wirtschaftspolitik zu tun haben. Und da steht nämlich, ich habe das quasi so gibt es natürlich auch so ein Anti-Wokeness-Absatz in dem Wahlprogramm. Es ist kein Wahlprogramm, in dem Parteiprogramm, Entschuldigung. Und da steht, wir wollen die demokratische Willensbildung wiederbeleben, demokratische Mitbestimmung ausweiten und persönliche Freiheit schützen. Rechtsextreme, rassistische und gewaltbereite Ideologien jeder Art lehnen wir ab. Cancel Culture, Konformitätsdruck und die zunehmende Verengung des Meinungsspektrums sind unvereinbar mit den Grundsätzen einer freien Gesellschaft. Das Gleiche gilt für den neuen politischen Autoritarismus, der sich anmaßt, Menschen zu erziehen und ihren Lebensstil oder ihre Sprache zu reglementieren. Also ganz klar, worauf sie anspielen. Das ist natürlich auch eine ganz klare Wähleransprache, weil sie natürlich genau dort auch Leute abgreifen wollen. Auch hier sage ich nochmal so, ey, in Maßen ist das ja auch okay. Aber ich finde, man sieht hier auch schon an der Art und Weise der Rhetorik so, dass das irgendwie in eine unangenehme Richtung geht. Und in eine wirklich unangenehme Richtung geht es, wenn man dann den letzten Satz dieses Absatzes noch vorliest, den ich mir aufgespart hat. Da steht nämlich, wir verurteilen Versuche zur umfassenden Überwachung und Manipulation der Menschen durch Konzerne, Geheimdienste und Regierungen. Und da bin ich so, ich weiß ja, diese Antisemitismus-Debatten sind gerade hoch im Kommen und man darf ja, also und man gibt sich immer auf dünnes Eis, wenn man mittlerweile bei Twitter irgendwie strukturellen oder sekundären Antisemitismus anspricht, dann wird man da von so ein paar Antisemiten immer angefeindet. Aber ich finde, das Ganze hat schon so ein bisschen strukturell antisemitische Vibes, aber es ist ein anderes Thema, aber ich finde es natürlich, ja, was ist das? Das geht in das Verschwörungstheorien dann am Ende.
Ja, tatsächlich habe ich genau darüber auch nachgedacht, weil das Wort Konzerne und so weiter kommt hier öfter vor, auch in dem längeren Programm. Und wenn wir da nochmal schauen, du hast es jetzt aus dem kurzen Programm zitiert. Ich würde es nochmal länger machen und das ist auch so ein Abklatsch, den wir auch von anderen Parteien hören. Könnte auch von der CSU kommen, könnte aber auch von der AfD kommen oder von den Freien Wählern. Ich zitiere auch mal, viele Menschen in der EU aber trauen sich nicht mehr offen zu sagen, was sie denken. Dann ein kleiner Sprung dazwischen. In der Attitüde eines modernen Wahrheitsministeriums nehmen viele Politiker und Journalisten oder die sogenannten Faktenchecker heute für sich in Anspruch, festzulegen, was richtig und was falsch ist. Die Cancel Culture wird immer forscher und rücksichtsloser gegen Andersdenkende eingesetzt, bla 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 bla. Aber nicht nur die freie Debatte wird limitiert. In vielen EU-Ländern ging der neue politische Autoritarismus in der Corona-Krise so weit, dass grundlegende Freiheitsrechte durch einen übergriffigen Staat willkürlich eingeschränkt und Menschen wegen ihrer persönlichen Impfentscheidung aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgeschlossen wurden, obwohl es dafür schon wegen des fehlenden Fremdschutzes der Impfung überhaupt keine medizinische Begründung gab. Das heißt, du hast es in der Kurzform gehabt, ich habe hier nochmal die lange Form gehabt. In meinen Augen ist es 1:1 austauschbar, was hier steht, mit dem, was auch die AfD gefordert hat, was die AfD fordert. Zum einen eben diese Meinungsfreiheit statt Cancel Culture als Überbegriff, als Grundlage dafür. Wenn man weiter reinschaut, dann wird ja auch sowas geschrieben wie von eine Verengung des zulässigen Meinungskorridors. Kritische Stimmen werden diffamiert, stigmatisiert und ausgegrenzt und es soll ein Konformitätsdruck hergestellt werden. Das sind alles Punkte, die wir 1:1 genauso bei der AfD wahrscheinlich im Programm finden würden. Und dann auch dieser Bezug nochmal zum Impfen und zur Corona-Politik. Auch das sind Punkte, die, glaube ich, 1:1 so auch bei der AfD gefunden werden können und die natürlich nochmal deutlich zeigen, okay, wohin, worum geht es? Und natürlich geht es hier genau darum, dass man so, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese abgehängte Schicht der, ja, Politikverdrossenen sind es ja und nicht gar nicht, sondern Protestwähler hier tatsächlich anspricht und die eben angesprochen werden sollen, die diesen Aspekt haben, das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Ja, ich bin tatsächlich auch öfter über diese Corona-Thema gestolpert in der Recherche, jetzt auch im Kontext des, auch kürzlich hat Sarah Wagenknecht, die hat ja jetzt quasi auch, durfte jetzt endlich ihren ersten politischen Aschermittwoch da feiern mit ihrem BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, und da hat sie da in ihrer Rede auch nochmal auf die Corona-Politik Bezug genommen, weil irgendwie einer der Europaabgeordneten, der da auch da war, so ein ganz toller Corona-Maßnahmenkritiker war. Und ich hatte das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte es fast so ein bisschen vergessen, wie sie sich damals da positioniert hat, also Frau Wagenknecht, und hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, ja, man versucht dieses Thema jetzt einfach noch weiterhin mitzuziehen, weil man da hofft, einfach Wählerpotenzial wieder zu, also das gewünschte Wählerpotenzial zu mobilisieren, weil, ey, let's face it, das ist doch durch, das Thema. Genau, das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Ich finde aber auch nochmal zu dieser, mit den Meinungskorridoren und der Cancel Culture so, um fair zu bleiben, so, ich sehe das auch so, dass das eigentlich die 1:1 die AfD auch so sagen könnte, aber um fair zu bleiben, natürlich fährt die Union gerade auch eine ähnliche Schiene zu sagen, wir müssen da wieder weg von dieser Identitätspolitik, von diesen Sprachpolizei, Gendern, was weiß ich, da soll jetzt Gendern verboten werden und dieses ganze Zeug so, ne? Also das ist ja jetzt per se kann man da ja schon mal sagen, finden wir irgendwie doof, wenn uns gesagt wird, dass wir gendern müssen und was weiß ich. Ich finde halt, die Frage ist irgendwie, da macht der Ton halt auch die Musik, ne? Also wenn da halt immer so mitschwingt, dass das irgendwer irgendwie steuern und wollen würde, da ist halt das Problem dann, ne? Also wenn es dann diesen verschwörungstheoretischen Vibe bekommt, so, da finde ich halt das Problem, ne? Wenn man jetzt nicht benennt, so, ja, okay, wer ist das, warum ist das, wer sagt das eigentlich, warum, so, dann finde ich das halt so, ja, wer ist es denn? Ja, und wer sind denn diese Kräfte und Mächte? Das wollte ich da nur nochmal dazu sagen, weil, wie gesagt, theoretisch jetzt anti-gendern zu sein, da muss man jetzt nicht gleich irgendwie rechtsradikal sein.
Nö, das habe ich damit ja auch gar nicht ausdrücken wollen, sondern...
Nee, ich wollte dir nicht unterstellen, nur, dass jetzt der Eindruck nicht entsteht, dass...
Wenn wir nochmal gucken, also ich würde auch nochmal kurz an der Stelle bleiben, wenn man da nämlich nochmal genauer reinschaut. Du hast jetzt so ein paar Aspekte angesprochen, die da natürlich mit reinfallen. Und natürlich ist das hier auch noch so der Punkt. Also zum einen eben, wer ist das eigentlich? Sind das eben diese versteckten Kräfte im Hintergrund? Und was hier ja auch relativ deutlich gemacht wird, das hatte ich ja eben schon zitiert, ist nochmal dieser Aspekt, dass hier auch wieder die Journalisten so in den Fokus gestellt werden. Journalisten und Faktenchecker, die hier eben ja mit eine entscheidende Rolle spielen. Das ist ja auch immer so ein Aspekt, wo man dann darüber sprechen kann, okay, Populisten, natürlich haben die ein Problem mit einer freien Berichterstattung. Und auf der anderen Seite, und das haben wir ja auch schon gesagt, ist es natürlich ein Problem, dass gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, der Fokus doch relativ stark auf solche Themen eben gelegt wird und natürlich, dass dadurch Probleme entstehen. Das heißt, hier im Hintergrund hat man natürlich diese ganzen Debatten, über die wir schon in Folgen gesprochen haben, welche Rolle der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch beim Thema Cancel Culture bei diesem Thema spielt, dass sich die Leute nicht mehr mitgenommen, nicht mehr abgeholt fühlen. Das ist natürlich etwas, was hier richtigerweise, muss man ja sagen, angesprochen wird. Und wir haben ja in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, was Probleme sind in dieser ganzen Debatte. Nichtsdestotrotz, das tatsächlich jetzt so verallgemeinernd auf Journalisten und Politiker abzuwälzen, ist natürlich genau das, was du angesprochen hast. Die Problematik, die dahinter deutlich wird, ist die, dass man hier irgendwie eine ja versteckte Elite vermutet, die natürlich oder die in den Augen des Bündnis Sarah Wagenknecht versucht, die freie Meinungsäußerung eben einzuschränken. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, was wir hier nochmal deutlich machen müssen.
Auf jeden Fall. Und das zieht sich, glaube ich, also das zieht sich auch durch alle Aspekte und Themenfelder, die sie aufgreifen. Und vor allem, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, vor allem ja auch auf ihre Wirtschaftspolitik, ne? Die ich ja erstmal gelobt habe zu sagen, okay, eine linke Wirtschaftspolitik oder ein bisschen Umverteilung, so eine Partei, die da einen Fokus drauf legt, die hat schon eine Daseinsberechtigung, weil da gibt es tatsächlich nicht mehr so viele. Allerdings ist es halt doch auch sehr verkürzt oft, eine sehr verkürzte Kapitalismuskritik, die da aufkommt. Da wird ja auch oft eigentlich dann tatsächlich ganz spannend alles vermischt, ne? Also es wird versucht, so eine Art Konzept zu finden, wie das eigentlich alles zusammenhängt, was ja auch im Zweifel ja auch nicht falsch ist. Aber das wird dann trotzdem auf so eine fast schon so nationalistische Abschottungspolitik bezogen, Und es wird vor allem wird Zuwanderung dann, und das ist natürlich ein großer Aspekt, über den wir jetzt noch sprechen müssen, auch mit so einer Art protektionistischen Wirtschaftspolitik verbunden. Und da ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen wild, das noch als linke Politik zu bezeichnen. Ich zitiere da auch jetzt nochmal aus dem Programm, da schreiben sie, Zuwanderung und das Miteinander unterschiedlicher Kulturen können eine Bereicherung sein. Das gilt aber nur, solange der Zuzug auf eine Größenordnung begrenzt bleibt, die unser Land und seine Infrastruktur nicht überfordert und sofern Integration aktiv gefördert wird und gelingt. Wir wissen, den Preis für verschärfte Konkurrenz, unbezahlbaren Wohnraum und Jobs mit niedrigen Löhnen und für eine misslungene Integration zahlen in erster Linie diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wer in seiner Heimat politisch verfolgt wird, hat Anspruch auf Asyl, aber Migration ist nicht die Lösung für das Problem der Armut auf unserer Welt. Stattdessen brauchen wir faire Wirtschaftsbeziehungen und eine Politik, die sich mehr um die Perspektive in den Heimatländern bemüht. Eine Gesellschaft, deren mächtigste Akteure nur noch von der Motivation getrieben sind, aus Geld mehr Geld zu machen, führt zu wachsender Ungleichheit, zur Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und zu Krieg. Wir setzen dem unsere Ideen von Gemeinsinn, Verantwortung und Miteinander entgegen, denen wir durch Veränderung der Machtverhältnisse wieder eine Chance geben möchten. Also das ist schon wild. Also hier auch, also das ist ein massives gegeneinander Ausspielen von, ich sag mal, vielleicht Geringverdienern in Deutschland gegen Ausländer oder gegen Migranten. Also das finde ich wirklich wild. Dann natürlich direkt wieder auch dieses, eine Gesellschaft, deren mächtigsten Akteure nur noch von der Motivation getrieben sind, aus Geld mehr Geld zu machen, führt zu wachsender Ungleichheit. You name it, that's capitalism. Also Sarah Wagenknecht, ich dachte, du bist so belesen, ja, also what's your point? Und damit aber nicht genug, das geht ja noch weiter dann. Und da schreibt sie, unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der das Gemeinwohl höher steht als egoistische Interessen und in der nicht Trickser und Spieler gewinnen, sondern diejenigen, die sich anstrengen und gute, ehrliche und solide Arbeit leisten. Mein, im Ernst, Sven, don't blame the people, blame the system, don't hate the player, hate the game. Also das ist doch nur polemische Stimmungsmache, oder vielleicht auch irgendwie nur die Kapitulation davor, ohne diese Personalisierung des bösen Kapitalisten keine Lösung anbieten zu können. Also das, ja, ich war da fast so ein bisschen fassungslos, wie billig das ist und wie gefährlich.
Ja, vor allem der letzte Punkt, den du jetzt angesprochen hast, das klang für mich schon fast so ein bisschen nach einem alten NS-Duktus vom schaffenden und raffenden Kapital. Kannst du das nochmal wiederholen, was du da gerade zitiert hast? Also diesen,
unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der das Gemeinwohl höher steht als egoistische Interessen und in der nicht Trickser und Spieler gewinnen, sondern diejenigen, die sich anstrengen und gute, ehrliche und solide Arbeit leisten.
Ja, das ist, also in meinen Augen, jetzt muss ich tatsächlich mal schauen, ob das auch im langen Programm noch so drin steht, aber das ist ja tatsächlich duktusmäßig genau das, was im Endeffekt diese Unterscheidung zwischen schaffendem und raffendem Kapital ist, was wir eben aus der NS-Rhetorik kennen. Und Tricksereien und so weiter und so fort. Wow. Also, das ist schon.
Ja, also, es ist halt auch so, was ist das denn für eine Kritik? Was ist das denn für eine Analyse? Also, das ist doch, also ich meine, das ist doch wirklich banales Wissen um kapitalistische Strukturen und Mechanismen, dass das eben nicht nur die Bösen sind und all das. Also ich will jetzt doch gar nicht so weit, also ich meine, da steckt ja alles drin, ich kann es gar nicht fassen, ich will jetzt nicht immer diese Antisemitismuskeule auspacken, weil ich weiß, dann rollen wahrscheinlich irgendwelche Leute mit den Augen, aber das ist es doch, oder? Ich weiß es nicht, was soll man dazu noch sagen?
Ich bin an der Stelle jetzt tatsächlich auch sprachlos, weil das haben sie entweder aus dem Programm rausgenommen und das kann ich irgendwie nicht glauben, deswegen, da muss ich jetzt gleich nochmal schnell einen Überblick machen, beziehungsweise schauen. Was hier aber auch nochmal reinspielt, also wenn wir jetzt mal erstmal bei der Wirtschaftspolitik noch bleiben oder bei den wirtschaftlichen Aspekten, die sind im Programm, in dem Europawahlprogramm jetzt ein bisschen kürzer gefasst, weil da natürlich der Fokus nicht so sehr auf der eigenen Wirtschaft steht, aber natürlich sind hier auch die Aspekte, die du gerade am Anfang angesprochen hast, mit der Migration auch drin, auf die wir, glaube ich, gleich nochmal extra zu sprechen kommen werden. Deswegen muss ich jetzt einmal schnell hier ganz kurz googeln. Trickserei haben wir auf jeden Fall nicht. Nee, das steht tatsächlich nicht drin. Also, das haben sie scheinbar tatsächlich hier rausgenommen, beziehungsweise vielleicht so formuliert, dass man es jetzt auf die Schnelle nicht findet. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr derb, sehr einfach formuliert. Ja, man muss dazu nichts sagen, aber das ist ja auch das, was Oscar Lafontaine früher schon gerne gemacht hat. Ende der 90er, wenn ich es richtig im Kopf hat, hat er damals schon von dieser ehrlichen Arbeit der oder von der ehrlichen Handarbeit der Deutschen gesprochen und dann eben da so ein bisschen die faulen, in Anführungsstrichen faulen Ausländer gegenübergesetzt. Das könnte also so ein ganz klassischer Oscar Lafontaine-Duktus sein, den er, ich meine, er war damals, was war er denn damals, irgendein Minister, hat er genau sowas auch schon mal gesagt und hat eben die Deutschen gegen die ausländischen Bürger so ein bisschen ausgespielt. Und das ist so ein bisschen auch das, was hier, glaube ich, wieder dahinter steckt. Diese ehrliche Arbeit, die sich wieder lohnen soll. Dieser Aspekt von Wertarbeit, der eben wichtig ist im Gegensatz zur, ja, zu dem, was dann eben da diese Tricksereien und so weiter darstellen sollen. Also das ist, glaube ich, hier ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wo man wirklich drauf achten muss, was bei dieser Partei noch weiter passiert.
Unser Land ist in keiner guten Verfassung. Seit Jahren wird an den Wünschen der Mehrheit vorbeiregiert. Statt Leistung zu belohnen, wurde von den Fleißigen zu den oberen 10.000 umverteilt. Statt in einen kompetenten Staat und gute öffentliche Dienste zu investieren, haben Politiker die Wünsche einflussreicher Lobbys bedient und dadurch die öffentlichen Kassen geleert. Statt Freiheit und Meinungsvielfalt zu achten, macht sich ein autoritärer Politikstil breit, der den Bürgern vorschreiben will, wie sie zu leben, zu heizen, zu denken und zu sprechen haben. Viele politische Entscheidungen wirken planlos, kurzsichtig und teilweise schlicht inkompetent. Ohne einen Neuanfang stehen unsere Industrie und unser Mittelstand auf dem Spiel. Ja, also die zweite Hälfte, okay, von mir aus, aber die erste Hälfte, also du findest diese Stellen überall, die das so andeuten, dass es irgendwelche Mächte gibt, die das machen und die gegen den fleißigen Arbeiter stehen. Also hier die Lobbys, die bedient werden. Auch, das macht Sarah Wagenknecht ja auch in ihren Reden, also wie sie zum Beispiel Teile der Grünen und der FDP angehen, mit Blick auf die, auf Rüstungsfragen, wenn, also mit Blick auf die Ukraine, also wenn man sagt, man sollte die Ukraine mit Munition und Waffen zu unterstützen, dann sagt Sarah Wagenknecht immer, das machen die ja auch einfach nur, weil die alles Rüstungslobbyisten sind und die Grünen jetzt auch ganz viel Spendengelder aus der Rüstungsindustrie bekommen. Weiß nicht, kann ja sogar sein, ist ja wahrscheinlich in Teilen auch so, ist es aber trotzdem immer die Motivation der Leute wird halt dadurch auch einfach verkürzt dargestellt, weil es gibt ja trotzdem noch die Möglichkeit, dass diese Leute das aus einer ideologischen Überzeugung machen oder aus ihrer eigenen sicherheitspolitischen Analyse, dass es wichtig ist und nicht, weil sie dafür bezahlt werden.
Ja, das ist etwas, was man, glaube ich, durchgehend findet und was jetzt, du hattest es ja vorhin schon mal angesprochen mit dem politischen Aschermittwoch, wo das natürlich auch nochmal im Fokus stand. Und wenn man es allgemein betrachtet, das ist ja auch etwas, was wir, wenn man sich den Populismus als Ganzes nochmal anschaut, natürlich auch damit reinfällt, immer dieses in Anführungsstrichen Elitenbashing, dieser Kampf gegen die Bundesregierung, hier in dem Fall gegen die Ampel, ist natürlich auch etwas, was wir da relativ oft und relativ häufig finden im Europawahlprogramm, tatsächlich gar nicht so dezidiert, also gar nicht so offensichtlich. Da ist es immer mal so ein bisschen unterschwellig. Was man dabei auch findet, sind dann so Bezüge, die jetzt wieder ein bisschen allgemeiner sind. Europa darf nicht länger als Eldorado das Eldorado von Lobbyisten sein und so weiter und so fort. Und demokratische Legitimation. Das sind ja alles Aspekte, die natürlich kritisiert werden können. Und jeder weiß, wie groß der Anteil der Lobbyisten in Brüssel ist. Nichtsdestotrotz macht das Europaparlament in meinen Augen doch keine allzu schlechte Arbeit, weil man es eben auch schafft, sich gegen Lobbyisten mehr und mehr durchzusetzen. Das nur auf der einen Seite. Und was man tatsächlich sieht, wenn man schaut, was jetzt im Europawahlprogramm steht zum Thema Wirtschaft, da ist das relativ kurz gehalten. Und da geht es tatsächlich um sowas wie die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, schärfere Kartellpolitik, Zukunftsinvestitionen und so weiter und so fort, grundlegende Reform des Vergaberechts und so weiter und so fort. Also alles mehr so oberflächliche Themen. Und die du angesprochen hast, die spielen hier quasi keine Rolle. Ist natürlich auch logisch, weil es in Bezug auf die Europäische Union ja nicht direkt um nationale Wirtschaftspolitik geht, sondern immer eben auch um europäische Wirtschaftspolitik und die natürlich ein anderes Ausmaß beziehungsweise auch einen anderen Umgang mit wirtschaftlichen Maßnahmen zugrunde liegen haben, als es dann eben ja der nationale Rahmen ist.
Ja, ich meine, es ist tatsächlich, natürlich braucht man in einem Wahlprogramm für die Europawahl ja auch mal was Konkretes und das sind ja konkrete Maßnahmen, die ja jetzt per se auch nicht schlecht sind, die du da jetzt gerade zum Beispiel aufgezählt hast. Das, was ich ja habe, ist ja dann eher als Parteiprogramm so eine Art, fast schon so eine Art Manifest eher und so liest sich das ja auch. Ja, genau, also das heißt so, das will ich auch nochmal betonen, ne? Also ich meine, an sich sind natürlich vielleicht politische Entscheidungen oder Forderungen die zum Beispiel das Kartellrecht angehen, sinnvoll. Also da würde ich ja fast mitgehen, dass man da mal ran muss oder dass man da irgendwie auch irgendwie die Marktmacht von Konzernen mal in den Blick nehmen sollte und so. Das ist ja alles fein, das ist ja alles okay, das ist ja linke Wirtschaftspolitik. Nur, wie gesagt, diese Erzählung da drumherum, dass das alles, ich wiederhole mich, dass das halt alles irgendwie gesteuert sei und man da irgendwie, man diese Gegensätze aufmacht, das ist halt das Problem, weil das braucht es theoretisch nicht für eine kluge linke Wirtschaftspolitik, das brauchst du aber, um eine populistische Partei zu sein.
Ja, das definitiv. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was man dann eben findet. Viele Aspekte sind ja auch nicht, und das kann man ja auch sagen, also es geht hier auch dann um den Spitzensteuersatz und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles gute Punkte, die jetzt gar nicht so falsch klingen erstmal und auch gar nicht so falsch sind in einigen Aspekten. Das ist halt dieses klassische eher Linke, was wir dann eben dort finden. Anders gesagt, du hast gerade gesagt, um dich nicht nochmal zu wiederholen, würde ich auch sagen, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir haben noch weitere klassische linke Punkte in diesem Programm auch drin. Aber ich glaube, was wir jetzt dann doch tatsächlich mal ansprechen können, ist der Aspekt der Migration, den das Bündnis Sahra Wagenknecht aufmacht. Und ich würde tatsächlich etwas zitieren. Und dann würde ich dich fragen, ist das aus dem Programm von Bündnis Sahra Wagenknecht oder ist das auch aus dem Europawahlprogramm der Partei, die so ein bisschen ja dem gegenübersteht, und zwar aus dem Parteiprogramm der AfD. Also, ich zitiere: Migrationsvermeidung aus Krisenregionen muss sich auf die Hilfe vor Ort konzentrieren, um möglichst vielen Menschen eine heimatnahe Zuflucht zu ermöglichen und den Anreiz für gefährliche Reisen zu nehmen. Ist das Bündnis Sahra Wagenknecht oder ist das AfD?
Ja, ich kann jetzt ja natürlich nur raten, wahrscheinlich ist es die AfD, aber streng genommen könnte es auch in der CDU, in dem Wahlprogramm der CDU stehen. Also ich finde es jetzt gar nicht so krass.
Nee, genau, darum geht's. Es sind tatsächlich gar nicht so die krassen Sachen, die hier jetzt stehen, aber es sind eben Punkte, die, ich habe mir jetzt genau diesen Satz rausgesucht, weil wir ihn quasi 1:1 so auch im beim Bündnis Sahra Wagenknecht finden.
Also es ist AfD, ja.
Genau, das war jetzt aus dem AfD-Programm zitiert. Aus dem Programm vom Bündnis Sahra Wagenknecht klingt das Ganze dann so: Flucht- und Migrationsursachen reduzieren. Als Ergänzung einer restriktiven Migrationspolitik muss die EU die Ursachen für Flucht und Migration bekämpfen. Dies erfordert eine Neuausrichtung und so weiter und so fort, um die Bedingungen für wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern des Südens zu verbessern. Also es ist relativ ähnlich, es gibt hier keine allzu großen Unterschiede, die wir hier finden. Und das sind ja auch Punkte, und du hast es gerade gesagt, das finden wir, können wir genauso finden bei anderen Parteien. Im Endeffekt, das, was hier hintersteckt,
kann man sogar bei den Grünen finden. Also, weil deren Hauptpunkt ist ja immer zu sagen, wir müssen eigentlich die Fluchtursachen bekämpfen, ne?
Genau, das ist das im Endeffekt, was hier drinsteckt. Und das finden wir hier auch. Wo es spannender wird, sind dann andersrum formuliert. So offensichtlich restriktiv, wie es hier drinsteht, findet man, oder wie hier davon gesprochen wird, findet man es gar nicht. Was man sehr deutlich findet, ist, wir brauchen mehr Ehrlichkeit in der Debatte. Zuwanderung und das Miteinander unterschiedlicher Kulturen können eine Bereicherung für die Zielländer sein. Das gilt aber nur, solange die Kapazitäten vor Ort nicht überfordert werden und Integration gelingt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dann der Punkt, wo wir dahin kommen, wo, glaube ich, das Bündnis Sahra Wagenknecht hin möchte. Eben diese, wie Sie es nennen, restriktive Politik geht eben da los, wo die Frage besteht, sind diese Menschen überhaupt asylbedürftig oder nicht? Und das ist so ein bisschen das, was hier drin steckt. Es wird aber tatsächlich gar nicht so richtig deutlich, wo genau jetzt hier die Grenze gemacht wird, also zumindest hier im Europawahlprogramm. Was oder wo hier der Fokus liegt, ist tatsächlich zum einen sind die Schleppernetzwerke, also der Umgang mit Schleppern ist hier sehr stark im Fokus. Auch das finden wir bei anderen Parteien, auch das sind Punkte, die da so ein bisschen mit reinspielen.
Ist ja auch nicht verkehrt.
Nee, es ist nicht verkehrt, aber natürlich sind das Punkte, die hier mit reinspielen. Es sind auch andere Aspekte. Also ein Punkt, wo wir wahrscheinlich beide zustimmen würden, ist der, ich zitiere das mal: In Frankreich und anderen Ländern, etwas schwächer ausgeprägt auch in Deutschland, sind in den zurückliegenden Jahren durch eine völlig verfehlte Einwanderungspolitik islamistisch geprägte Parallelgesellschaften entstanden, in denen Recht und Gesetz nur noch eingeschränkt gelten, die Scharia gepredigt wird und Kinder im Hass auf die westliche Kultur aufwachsen. Das ist jetzt wieder ein Zitat aus dem Europawahlprogramm vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Und es ist ja nicht falsch, was da steht.
Ich finde, das ist ja das Gleiche wie bei der Wirtschaftspolitik, wo ich hatte ja, mein Zitat da war ja auch eins, wo sie quasi ja die Zuwanderung mit der Wirtschaftspolitik verbunden haben, um dann ja auch irgendwie die Leute gegeneinander auszuspielen. Die konkreten Maßnahmen, die sie auch, ich habe das Europawahlprogramm auch mal überflogen, die sie da fordern, sind ja eigentlich ganz klassische eher konservative Forderungen, um Migration zu begrenzen, die ja mittlerweile fast alle Parteien, wirklich fast alle Parteien teilen. Da ist natürlich der Gag bei Bündnis Sahra Wagenknecht, dass sie als eigentlich linke Partei plötzlich sagt, aber wir müssen Migration begrenzen. Und das ist ja quasi der Gag, den sie ja hat, zu sagen, ja, hier wirtschaftlich, politisch links, aber was auch Migration angeht, eher rechts oder konservativ. Und die Forderung, da steht ja, glaube ich, auch drin, dass man für Drittstaatenlösung ist, für Abkommen mit Drittstaaten, wo die Geflüchteten dann hinkommen und damit sie nicht hierher kommen, wo Asylverfahren an Außengrenzen zum Beispiel durchgeführt werden. All diese Konzepte, die jetzt auf dem Tisch liegen, um Migration zu bekämpfen, die ja mittlerweile, wie gesagt, fast alle Parteien, sogar in Teilen die Grünen, mit aufgegriffen haben und jetzt irgendwie fordern und in ihre Wahlprogramme wahrscheinlich mit einarbeiten. Deswegen, es ist ja nur dann wieder die Rhetorik, der Ton macht halt wieder die Musik dann am Ende bei Bündnis Sahra Wagenknecht, wenn es dann halt wieder heißt, wir spielen ja eigentlich die Zuwanderer gegen unsere Geringverdiener aus und all das. Das ist, glaube ich, das, was immer da rauskommt, weil man am Ende eigentlich eine populistische Erzählung braucht, die nicht so gut funktioniert, wenn du sagst, ja, wir brauchen Abkommen mit Drittstaaten, die muss die EU verhandeln und all das, das ist ja alles total kompliziert.
Ja, wenn man das jetzt hier nochmal genauer macht, ich habe es ja eben schon einmal mit den Schleppernetzwerken gesagt, ich würde hier einfach nochmal zitieren. Es wird so ein bisschen, wie gesagt, in dem Programm was geschrieben dazu. Da geht es auch nochmal darum, dass man eben tatsächlich vor Ort oder was man vor Ort tun kann, tun soll. Ich zitiere, es darf nicht länger kriminellen Schleppernetzwerken überlassen werden, wer Zugang zur EU bekommt. Rechtsstaatliche Asylverfahren an den Außengrenzen und in Drittstaaten wären der sicherste Weg, denjenigen, die wirklich Schutz benötigen, den Weg in die EU zu öffnen, auch wenn sie die finanziellen Mittel zur Bekämpfung der Schlepper nicht aufbringen können und all denjenigen, die kein Recht auf Asyl haben und daher eine Bleibeperspektive haben, den lebensgefährlichen und teuren Weg zu ersparen. Ich glaube, da müsste stehen, keine Bleibeperspektive, aber das ist auch egal. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was hier deutlich wird. Man will also eigentlich das, was tatsächlich mittlerweile ja Usus in der Diskussion ist, in den Drittländern, also dass sie gar nicht erst sich hier auf den Weg machen, sondern dass man vor Ort entscheidet, wer ist eigentlich berechtigt, überhaupt Asyl zu beantragen und wer nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, was da sich so ein bisschen hinter verbirgt. Und was da auch noch mit reinspielt, das ist dann wieder dann die Gegenseite dazu, was ich tatsächlich ganz, ganz spannend fand, auch darauf oder auch in diesem Bezug, auch nochmal rückbeziehend auf die andere Thematik mit dem Aspekt, dass so dieses ganz klassische, klauen uns die Jobs, das taucht hier nämlich auch auf, weil hier nämlich steht, und das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen unterschwellig nur, der Fachkräftemangel in der EU muss primär durch verbesserte Ausbildung und angemessene Löhne behoben werden. Und das ist was, wo ich mir denke, da haben sie überhaupt nicht aufgepasst, weil ohne Zuwanderung in das deutsche Arbeitssystem kommen wir in sehr naher Zukunft an einen Punkt, wo der Fachkräftemangel nicht mehr behoben werden kann. Und der Fachkräftemangel kann eben nicht durch bessere Ausbildung oder angemessene Löhne behoben werden, weil wir einfach die Anzahl der Menschen nicht haben, die arbeiten müssten.
Sven, du kannst doch einfach 80 Stunden die Woche arbeiten, wir alle. Dann ist das Problem auch gelöst.
Ja, dann wären wir hier besser, noch besser das schaffende Arbeit und nicht die raffende Arbeit. Das wäre natürlich die einfachste Lösung für alles.
War ein Gag nur, ne? Das kann ich falsch verstehen.
Genau, aber das ist hier so der Punkt.
Diese Debatte, dass wir alle mehr arbeiten sollen.
Und das ist hier so der Punkt, der da aufgemacht wird. Also sie fordern im Endeffekt quasi eine Beendigung, also das Ende, sie fordern das Ende von Anwerbeprogrammen, weil sie da einen Braindrain vermuten. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Deutschland eben auf Zuwanderung angewiesen ist und zwar auf Zuwanderung von Fachkräften, was sich ja dahinter verbirgt. Und das wird hier dann tatsächlich nur so zwischen den Zeilen deutlich, dass genau das ja auch verhindert werden soll. Also es wird hier nicht deutlich gesagt, wir wollen eigentlich gar keine Migration mehr, sondern es wird hier eben zwischen den Zeilen gesagt, wir wollen halt nicht den Brain Drain in den Herkunftsländern auslösen, sondern wir wollen, wenn überhaupt, dass die Menschen dort besser gestellt sind. Aber hier wollen wir eigentlich gar keine Migranten mehr. Das steht hier immer so zwischen den Zeilen. Was sie eben wollen, ist, ich zitiere hier nochmal weiter, gleichwohl sollten wir über internationale Partnerschaften einen Beitrag zur Qualifizierung und Ausbildung von Menschen aus ärmeren Ländern schaffen. Rahmen von begrenzten Kontingenten müssen Menschen besser unterstützt werden, die Bereitschaft, einen Arbeitsvertrag und eine sichere finanzielle Perspektive haben. Zuwanderer, die durch Spracherwerb und Arbeit bereits über längere Zeiträume gut integriert sind, brauchen verlässliche Perspektiven. Wir sollten nicht ausgerechnet jenen Menschen Knüppel zwischen die Beine werfen, die sich angestrengt haben. Das ist im Endeffekt das, die sich angestrengt haben. Das heißt, was hier auch, wie gesagt, unterschwellig drinsteht, ist, dass man eigentlich gar keine neuen Migranten mehr haben möchte und schon gar keine die hier uns am Ende die Jobs klauen. Und das ist auch etwas, was Oskar Lafontaine auch vor über 20 Jahren schon mal gefordert hat, was hier im Endeffekt neu wieder auftaucht. Also das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, finden wir hier in ähnlicher Form auch wieder.
Es ist halt am Ende finde ich halt die Frage, was ist das eigentlich jetzt für eine Partei, ne? Also was kann man daraus ziehen? Also wie kann man diese Partei jetzt eigentlich einordnen? Und das ist ja eigentlich auch das, was ich auch schon die ganze Zeit sage, womit Sarah Wagenknecht ja auch so ein bisschen spielt, ne? Und sie hat ja selber, und da möchte ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, diesen Begriff geprägt für sich oder für ihre Partei, linkskonservativ zu sein. Ich liebe ja sowas, weil da kann man schön irgendwie drüber philosophieren, was das denn bedeutet. Und wir können dann wieder ein bisschen dieses Links-Rechts-Schema ein bisschen anzweifeln, weil das irgendwie alles total wild ist mittlerweile. Weil sie nennt ja sich und ihr Bündnis linkskonservativ. Sie breitet diesen Begriff auch in ihrem Buch Die Selbstgerechten aus, was sie geschrieben hat gegen die grünen bourgeoisen Großstädter. Und ich finde das ja spannend. Wir haben das ja auch öfters im Podcast schon über diese Begrifflichkeiten von links und rechts und konservativ gesprochen. Und ich vertrete ja eigentlich auch schon länger die These, dass die Begriffe gar nicht so richtig funktionieren. Ist links jetzt beispielsweise, wie wir ja auch gerade ausgebreitet haben, eher die ökonomische Komponente, mehr Staat in wirtschaftlichen Fragen zu fordern, sprich mehr Umverteilung? Oder geht es halt eben mehr um gesellschaftliche Werte wie Gleichberechtigung, Minderheitenrechte und so weiter? Oder muss es am Ende eigentlich wenn man sagt, man ist links zusammengedacht werden, Sarah Wagenknecht bricht das ja auf. Vorab würde ich schon sagen, ja, man muss das für linke Politik, also wenn man sich als linke Partei bezeichnet, jetzt auch nach der Recherche fast sagen, ja, man muss es dann doch in Teilen zumindest zusammendenken, weil sonst ist wirklich die Frage, ob man noch eine linke Partei ist, wenn es nur um die ökonomischen Fragen geht. Das kann ich später auch nochmal an einem Beispiel zeigen, wo man nämlich nicht von einer linken Partei sprechen würde, obwohl man linke Wirtschaftspolitik macht. Aber die Frage ist natürlich, was bekommt halt welchen Stellenwert, ne? Also finde schon, da kann man auch in der linken Partei irgendwie diskutieren, so ja, okay, wir müssen doch wieder mehr Fokus auf das Ökonomische legen und vielleicht so ein bisschen die Wokeness ein bisschen rausnehmen und all das, ja. Und wie gesagt, Sarah Wagenknecht will das ja jetzt erstmal voneinander trennen und das ist ja auch, wie gesagt, finde ich, in der Analyse in Teilen auch nicht ganz falsch, dass der Fokus ja auf ökonomische Fragen gesetzt wird. Sie sagt halt deshalb, ja, mehr Umverteilung, aber weniger Migration und Gendern finde ich doof, so, ich habe es ja alles schon erläutert. Und sie sagt ja auch, dass sie damit eine Lücke füllen würde im Parteiensystem. Und damit hat sie auch recht. Ja, die Konservativen oder auch wirklich rechten oder rechtsradikaleren Kräfte sind ja vielleicht gesellschaftlich auf ihrer Linie, was so Wokeness und Migration angeht, aber wirtschaftlich ja meistens eher liberal. So, ja, so kennen wir es halt. Die Union als konservative Partei ist ja eher eine wirtschaftsliberale Partei. Ja, also da wird ja irgendwie rechts auch immer mit so einem Neoliberalismus verknüpft, was ja aber dass man da auch in Frage stellen kann. Und man muss natürlich auch sagen, der Begriff konservativ hat in den meisten Fällen jetzt hier auch gar nicht so viel mit dem historischen Begriff des Konservativismus zu tun, sondern konservativ ist hier so ein Überbegriff für anti-woke und gegen zu viel Migration zu sein. Ich habe mir aber dann auch die Frage gestellt, ja, wenn sie sich selber als konservativ bezeichnet, warum ist denn Russland-Nähe zum Beispiel konservativ oder warum soll das links sein? Das ist sowieso die andere Frage. Aber weil grundsätzlich zumindest ja in der jüngeren Vergangenheit eher konservative, also die konservativen Parteien eher transatlantisch ausgerichtet waren und für mehr Westbindung eintraten. Ich meine, das ist auch die Frage, ob das ein Wesen ist von Konservativismus oder von konservativen Partei. Aber es war nun mal so in der Vergangenheit. Ich würde halt am Endeffekt sagen, dass das Ganze hier am Ende nicht linkskonservativ, sondern linkspopulistisch ist. Ich habe es ja schon angedeutet. Oder vielleicht ist es am Ende auch nur populistisch und eigentlich gar nicht links, weil, wenn wir ehrlich sind, ich glaube halt, Sarah Wagenknecht wird keine Wahlen gewinnen, weil sie wirtschaftspolitisch linke Themen aufgreift, sondern sie wird, wenn sie überhaupt Wahlen gewinnt oder Stimmen bekommen, weil sie populistische Themen aufgreift und das Ganze dann sogar mit so verschwörungstheoretischen Narrativen auflädt und das ganz genauso macht wie die AfD und das weiß Sarah Wagenknecht. Also ich glaube, diese linke Wirtschaftspolitik ist nicht der Grund, warum Sarah Wagenknecht gewählt wird und deswegen ist es eh so ein bisschen die Frage, welchen Stellenwert das eigentlich hat oder ob nicht diese anderen Themen eigentlich das ist, wo der Fokus dieser Partei halt liegt.
Ja, da kann ich nur nochmal anschließen, auch nochmal Bezug nehmend auf den Konservativismus, denn die zweite große Figur, die ja auch hier eine Rolle spielt beim Bündnis Sarah Wagenknecht und wo man so ein bisschen überlegt oder wo darüber gesprochen wird, welche Rolle sie wirklich spielt, ist ja eben auch Oskar Lafontaine, ist er eigentlich der Lebensabschnittsgefährte oder der Mann?
Oh, ich weiß es nicht.
Also wenn, wenn sie konservativ wären, dann müssten sie ja eigentlich verheiratet sein.
ja.
Genau, aber davon abgesehen, also Oscar Lafontaine hat auf jeden Fall ja bei dem Parteitag auch gesprochen und er wird ja so ein bisschen, und es wird vermutet, dass er eben auch eine entscheidende Rolle spielt. Ich glaube, sie sind verheiratet. Würde ich jetzt aber nicht hundertprozentig dingsbumsen, aber ich bin mir relativ
Sarah Lafontaine.
Ja, wahrscheinlich.
Oscar Wagenknecht.
Sarah Wagenknecht Lafontaine. Ist ja auch wurscht. Also, ob sie verheiratet sind oder nicht, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall hat Oscar Lafontaine auf dem Parteitag ja gesagt, es sei nicht falsch, in manchen Dingen konservativ zu sein. Und dann eben da vor allem den Bezug zum Thema Cancel Culture und Gendersprache ins Feld geführt. Also für Lafontaine ist das sozusagen vor allem der konservative Aspekt. Die Sprache, und da zitiere ich, ich möchte unsere Sprache bewahren, weil eine linke Partei die Sprache des Volkes sprechen muss. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was Lafontaine hier ja in seiner Rede am Ende des Parteitags gesagt hat. Also die Sprache des Volkes scheint in den Augen von Lafontaine eher konservativ zu sein. So ein bisschen ja auch das, was wir von anderen Parteien schon gehört haben. Was er noch sagt, ist dann, da wird es ein bisschen weird, fand das da ein bisschen komplex, weil das war das, was ich vorhin ja schon mal angesprochen hatte, dass der Parteitag ja am 27.01. stattgefunden hat. Also um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen, das ist der Holocaust-Gedenktag, also Tag der Auschwitz-Befreiung. Und natürlich musste Lafontaine das für sich benutzen und auch da zitiere ich nochmal, beziehungsweise einen Ansatz. Lafontaine hat zum einen vom Krieg in Gaza als Kriegsverbrechen gesprochen und hat eben einen Waffenstillstand dort und in der Ukraine gefordert. Denn, und jetzt kommt das perfide, wenn Deutschland aus der Geschichte gelernt hätte, jüdisches Leben zu schützen, dann sei es auch falsch, und jetzt Zitat, Waffen zu liefern, mit denen wieder Russen ermordet werden können. Und dann sagt er weiter, die Lehre unserer Geschichte aus zwei Weltkriegen ist doch ganz einfach. Von deutschem Boden sollte niemals wieder Krieg ausgehen. Stattdessen sollte man wieder, Zitat, direkt Energie aus Russland beziehen. Das ist sozusagen sein Schlusswort. Also er macht hier sehr viele weirde Verbindungen auf, nutzt hier den Holocaust-Gedenktag in nicht trotz, sondern wegen Auschwitz-Manier quasi schon, versucht hier ganz, ganz komische ja, Verbindungen reinzubringen und versucht damit eben irgendwas herzustellen, was ich noch nicht ganz verstanden habe, was er damit am Ende wirklich sagen will. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, glaube ich, wenn man sich die Partei anguckt, das hast du ja auch schon einmal gesagt, der Aspekt, der hier mit reinspielt, ist, dass die Partei an sich deutlich, also sehr stark populistische Züge hat. Ob es jetzt unbedingt eine linkspopulistische Partei ist, andere Autoren, zum Beispiel in der ein Autor der Friedrich-Ebert-Stiftung hat davon gesprochen, dass man die Partei vielleicht als eine linksautoritäre Partei bezeichnen sollte, vor allem auch, oder meine Vermutung ist, dass es da vor allem eben auf den Hintergrund zurückgeht, dass wir eben eine starke Führungsperson haben und die ja auch schon im Namen vorkommt, Sarah Wagenknecht, obwohl sie eben gar nicht die Parteivorsitzende ist. Das heißt, was wir am Ende dafür eine Partei haben, ob es linkspopulistisch, linksautoritär oder linkskonservativ ist, das werden wahrscheinlich so die nächsten Wochen und Monate zeigen, auch wenn wir eben dann die Programme zu den Landtagswahlen sehen, zu denen die Partei ja auch gerne antreten möchte. Was man auf jeden Fall aktuell erkennen kann, ist natürlich ein sehr starker Populismus, den wir haben. Wenn da zum Beispiel von einer abgehobenen Politblase gesprochen wird, von einer irren Ampel, von der dümmsten Regierung Europas und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Aspekte, wo man relativ deutlich sagen kann, das sind populistische Aussagen, auf die man sehr genau schauen muss.
Ja, ich finde das hier nochmal spannend, weil, genau, wie bezeichnen, linkspopulistisch, linkskonservativ und all das. Ich habe ja schon gesagt, so meiner Meinung nach werden die eben die wirtschaftspolitischen Fragen nicht die Wahl entscheiden für Sarah Wagenknecht, ja, sondern eben diese populistischen. Das sieht man ja auch daran, dass im Endeffekt, ich glaube, meiner Meinung nach das Wählerpotenzial oder das Klientel, das der AfD-Wähler, ja auch die AfD gegen die eigenen, meistens gegen die eigenen wirtschaftlichen Interessen wählt. Die AfD ist nun mal, warum auch immer, eine ziemlich neoliberale Partei, was die Wirtschaftspolitik angeht. Aber das ist nicht der Grund, warum sie gewählt wird. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Grund sein wird, dass die Sarah Wagenknecht gewählt wird, eine linke Wirtschaftspolitik vertritt. Und ohne jetzt die jetzt komplett in einen Topf werfen zu wollen, aber machen wir doch mal das Gedankenspiel auf, ja, um diese Frage zu beantworten, ob das eine linke Partei ist oder nicht. Machen wir doch mal das Gedankenspiel auf, wäre denn die AfD plötzlich eine linke Partei, wenn sie weg von ihrer eher neoliberalen Wirtschaftspolitik hin zu einer sozialen, linkeren, sozialen Marktwirtschaft übergehen würde? Ich glaube, die Antwort ist nein. Man würde die AfD genauso wie vorher eigentlich weiterhin als rechte Partei sehen. Und das ist nämlich besonders spannend, wenn wir mal den Blick auf andere rechtspopulistische Parteien in Europa werfen. Weil da ist nicht, sind nämlich nicht alle Parteien so wirtschaftlich liberal aufgestellt wie die AfD. Und der Blick zum Beispiel nach Frankreich. Schauen wir nach Frankreich. Ja, jetzt mittlerweile Rassemblement National. Die machen nämlich seit Jahrzehnten, also schon unter Marine Le Pen, also dem Vater von Marine Le Pen, haben sie ihre, am Anfang waren sie eine sehr, sehr antikommunistische Partei, wie sie halt so alle sind. Ja, aber dann mit dem Ende des Kalten Krieges haben sie gemerkt, diese sehr neoliberale Wirtschaftspolitik, dieser Antikommunismus, das bringt nichts mehr. Wir sehen eigentlich unser Wählerpotenzial viel mehr in der Arbeiterklasse und deswegen gehen wir rüber zu einer eher linkeren Wirtschaftspolitik. Und das vollzieht diese rechtspopulistische Partei in Frankreich schon seit Jahrzehnten. Und Marine Le Pen hat das jetzt hier nochmal forciert. Sie hat ja 2011 dann quasi übernommen von ihrem Vater und sie hat es beibehalten und diese Gaucho-Linie, wie es heißt, noch gestärkt. Sie hat Personen aus den ursprünglichen linken Parteien in ihre Entourage geholt, den Front National explizit als eine Partei weder links noch rechts positioniert und sich, und jetzt aufpassen, gegen den entmenschlichten Raubtierkapitalismus auf eine Art und Weise gestellt, die doch den Furor vieler Sozialisten quasi übertroffen hat. In der letzten Wahl in Frankreich hat sie auch gesagt, man müsse den Mächten des Geldes entgegenstellen. Die solidarische Franzosengesellschaft müsste sich den Mächten des Geldes entgegenstellen, deren Mitglieder, sie hat dann auch gefordert, nach 40 Arbeitsjahren soll man mit 60 in Rente gehen können. Es sollen 100.000 neue Sozialwohnungen gebaut werden. Und all das, ja. Also, und wer jetzt hier Mächte des Geldes, Raubtierkapitalismus, französische, solidarische Franzosengemeinschaft, wenn man das hört, na klar, man fühlt sich an was erinnert, an das, was wir gerade die ganze Zeit von Sarah Wagenknechts Programm erzählt haben. Und wir gehen jetzt ja auch nicht, kommen jetzt ja auch nicht zu der Idee zu sagen, ah ja, ist die Rassemblement National eigentlich vielleicht eine linkspopulistische Partei? Also, ich fand es irgendwie mal spannend zu sehen, weil, das sind halt natürlich, diese Konfliktlinien verschieben sich. Das wird alles spannend und am Ende geht es halt eben immer wieder um diese populistischen Positionen, die das Problem sind. Und der Rest ist da irgendwie auch egaler.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Und vielleicht komme ich da noch mal kurz auf die Friedrich-Ebert-Stiftung zu sprechen, weil da gab es, wie gesagt, einen Artikel, den ich da ganz interessant fand. Der ist jetzt noch aus der Frühphase, also noch bevor das Programm da war, war ein Impuls von Eiko Wagner, Lechts oder Rings hieß das Ganze, das Bündnis Sarah Wagenknecht im Parteienwettbewerb. Und er hat da sich bezogen auf die Kartografie der Arbeiterinnenklasse. Das ist auch ein Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung, das dieses Jahr veröffentlicht wurde. Da geht es um die Position, also die mittleren Positionen von Parteiwählerinnen und auch die mittleren Positionen von dem Bündnis Sarah Wagenknecht, das da eben vermutet wird. Und wenn man da reinschaut, ist es, finde ich, ganz spannend. Also ich versuche es jetzt mal zu erklären. Also das ist dieses klassische Koordinatenkreuz, was man hat. Zwei Ebenen, zum einen mit der sozioökonomischen Achse unten und der soziokulturellen Achse auf der vertikalen. Soziokulturelle Achse oben progressiv, unten konservativ. Bei der sozioökonomischen Achse links, links, rechts, rechts logischerweise. Und da findet man tatsächlich auf der sozioökonomischen Achse leicht links, wie gesagt, das sind die Parteiwähler, also die Menschen, die die Parteien wählen, findet man leicht links der Mitte und dann zum mittleren, ungefähr auf der Hälfte des konservativen oder der soziokulturellen Akte konservativ die AfD-Wähler, also die mittleren AfD-Wähler. Also auch eher links geprägt. Und da würden wir, wie du es ja gerade schon gesagt hast, auch nicht davon sprechen, dass hier eine linke Partei ist. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht wird von der Friedrich-Ebert-Stiftung etwas weiter links von der AfD vermutet oder von den AfD-Wählern. Aber auch, und das ist jetzt das Entscheidende, auf der soziokulturellen Achse im Bereich des Konservativen. Das heißt, wenn man sich das anschaut, eher konservativ links, also so wie Sarah Wagenknecht das auch vermutet hat, so positioniert das die Friedrich-Ebert-Stiftung. Und worauf ich hinaus will, eben eigentlich gar nicht so weit auseinander, das Bündnis Sarah Wagenknecht und die AfD zumindest von der Position der Parteiwähler. Das ist so ein bisschen das, was vermutet wird. Wie gesagt, man kann es abschließend noch nicht sagen, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Aber ich glaube, es ist da schon spannend. Und wenn man sich das eben anschaut, ist das tatsächlich etwas, was im deutschen Parteispektrum so ein bisschen gefehlt hat, dieser Aspekt noch. Und der wird wahrscheinlich jetzt weiterhin wahrgenommen. Die Linke hat das vorher wohl auch mitgemacht. Das heißt, im sogenannten, also das ist dieser Quadrant, den man da findet, das ist der linksautoritäre Quadrant, der wird tatsächlich aktuell vor allem von AfD-Parteiwählern bestimmt und man vermutet dort, dass jetzt eben das Bündnis Sahra Wagenknecht da auch eine entscheidende Rolle spielt. Ob es wirklich so kommt, werden wir, glaube ich, wird die Zukunft zeigen. Was du aber, glaube ich, relativ gut aufgezeigt hast, ist, dass die Frage, ob das jetzt wirklich eine linke Partei ist oder wie man diese Parteien am Ende bezeichnen wird, ist, glaube ich, auch etwas, was so ein bisschen die Zukunft zeigen wird, denn eine rein linke Wirtschaftspolitik, die ist es ja auch gar nicht, es ist ja keine rein linke Wirtschaftspolitik. Es ist natürlich eine Wirtschaftspolitik, die eher an der Mittel- und Unterschicht ausgelegt ist, die natürlich dazu führen soll, dass diese Menschen mehr diese Partei wählen. Ob es dann tatsächlich so kommt, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt.
Jo, folgt uns bei Instagram. Liked uns bei Instagram und bewertet uns gerne mal auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Gebt uns eine gute Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Das wäre voll geil.
Genau, ciao. Und zum Abschluss natürlich auch noch sorry für die Verschiebung um eine Woche. Man hört es vielleicht noch, ich war mal wieder ein bisschen am Kränkeln, deswegen eine Woche Verschiebung zwischendrin. Aber die nächste Folge kommt dann wieder in einem regelmäßigeren Abstand. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Ciao.